gut gelaunt und heute mal gut vorbereitet, denn wir wollen heute eine Ausgabe unserer Sendereihe Erfurter Gesichter präsentieren und haben uns dazu einen tollen Gast eingeladen und den wollen wir erstmal begrüßen, also an unserer Seite heute Frank.
Guten Morgen.
Es geht um Einflüsse auch, die euch beeinflusst haben, die dich beeinflusst haben, um verschiedene Genres. Zur Erinnerung, Alec, wir kennen es ja noch, dass wenn wir in Plattenladen gegangen sind, oft nur Soul, Rock, Pop und das waren dann die Subgenres. Aber es gibt ja viele Subgenres und hier haben wir gerade den Begriff des Noise-Pop gehört, also lärmender Pop, lärmende populäre Musik. Und vielleicht kann man hier nochmal so ein bisschen einordnen, was das eigentlich meint, weil das ist trotzdem so ein bisschen melancholisch, ein bisschen sphärisch, gehört zum Indie-Rock, aber sagt du am besten selbst.
Ja, also dieser Begriff wurde kreiert in den 80er Jahren. Entscheidende Band damals war Jesus and Mary Chain, die das so ein bisschen, sag ich mal, etabliert haben mit ihrem Opener Upside Down in 1985. Die Einflüsse liegen aber eigentlich schon in den 60er Jahren. Da wird immer wieder Velvet Underground als entscheidend und prägender Einfluss von vielen Bands genannt, weil die damals eben halt auch schon mit einer lärmenden Geige und sag ich mal einen sehr zurückhaltenden Gesang, der was einen Kontrast dann darstellt. Es ist ein sehr poppiger Gesang und dazu gibt es dann aber eben halt relativ brachiale Instrumentierung dann eben halt dazu. Und das war so ein bisschen das, was in den 80ern dann wieder aufgeblüht ist mit diesem Einfluss. Und Jesus and Mary Chain war dann so mit die erste Band, die dann so sag ich mal, diesen Begriff geprägt haben.
Und da die Zwischenfrage, wo hast du diese Band das erste Mal gehört? Also als Kind der DDR hat man ja wahrscheinlich nicht Zugang zu Plattenläden oder Radio wahrscheinlich. Wie bist du dran gekommen oder hat dich das dann sozusagen so beeindruckt?
Dazu muss ich sagen, ich habe bis 1985 tatsächlich eher so Elektropop gehört, ja, Neue Deutsche Welle, also alles, was man so in den Charts da immer eben halt so gehört hat.
Du warst jung und naiv,
muss man sagen. Ich war jung und naiv und eines Abends war ich unterwegs in der Radiolandschaft und bin auf HR3 gestoßen, Hessischer Rundfunk 3 und die Sendung hieß Der Ball ist rund. Und Klaus Walter war der Moderator dieser Sendung, also und dort kamen zwei Songs, die ich nicht kannte und die mein musikalisches Leben auf den Kopf gestellt haben. Das war einmal Velvet Underground mit Nico als Sängerin, die ich bis heute verehre. Und das zweite war Jesus and Mary Chain mit Upside Down, die Single, die sie damals rausgebracht haben. Und ich war, sag mal, von dem Zeitpunkt an auf einer ganz anderen Spur unterwegs und wollte mehr von diesem Stuff eben halt irgendwie haben.
Du warst ein sehr junger Mensch, es ist interessant, dass unsere Sendung Mixtape heißt. Hast du dann auch mitgeschnitten, so klassisch, wie wir alle so Ende der 80er Jahre auf Musikkassette und hattest dann die Bands dann das erste Mal verfügbar?
Ich habe von da an nur noch diese Sendung und noch so zwei, drei andere Sendungen. Das andere war noch Musik für junge Leute, beziehungsweise No Wave hieß die dann. Da war Paul Baskerville, hieß der, oder hat sich so genannt, ich weiß nicht mehr, ob es sein richtiger Name war. Der hat ähnliche Sachen auf NDR 2 gemacht damals. Aber das war sozusagen, sagen wir mal, das Fenster zur Musikwelt nach außen. Radio war ein entscheidendes Medium damals.
Das können wir ja nochmal so einordnen. Wir bleiben auch so gedanklich in der Zeit. Das ist ja ganz spannend. Also wir können ja mal auch transparent machen. Du bist Ende 60er geboren, wir beide, Alec und ich, Ende der 70er Jahre. Wir sind aber alle drei mehr oder weniger in den 80er Jahren sozialisiert, du schon ab Mitte 80er, wie er vielleicht Ende 80er, frühe 90er dann. Mhm. Das Radio hat noch eine ganz andere Rolle gespielt, wir müssen es den Jüngeren vielleicht einfach so ein bisschen erklären. Das ist immer so die Fußnote, die immer mit dazugehört, auch hier im Mixtape. Und wir können ja mal sagen, wenn wir noch in dieser DDR-Zeit bleiben, war dir damals schon bewusst oder hast du je überlegt, du warst wahrscheinlich noch Schüler ganz am Anfang, ob du mal selber Musik machen wirst, geschweige denn, dass du sogar Sänger einer Band wirst?
Absolut nicht. Also ich war total sagen wir musikfanatisch, was der Konsum von Musik anging, aber dass ich selber mal Musik machen werde, stand für mich zu der Zeit überhaupt nicht zur Debatte. Also Mathe-Physiklehrer war eher so das, was mir vorgeschrieben wurde, dass ich werden soll. Und die Wende hat natürlich dann, sag ich mal, die nochmal die Würfel neu fallen lassen. Also da gab es dann nochmal einen anderen Aspekt, den man dann auch noch betrachten muss.
Und was jetzt so die, wenn du sagst, du warst Musikfanat und ich denke ja so, oder in meiner Vorstellung zu DDR-Zeiten hat man wenig, das Fenster war relativ schmal geöffnet. Man hat wenig von außen bekommen. Aber es ist ja was durchgedrungen offenkundig. Das heißt, du hast ja die Frequenz gefunden, wo die Musik lief. Aber wie war es jetzt hier in der Stadt? Also gab es irgendwie Clubs oder hat sich dann sozusagen, haben sich Einzelne zusammengefunden, wo man gemerkt hat, da funkt es, weil wir haben die ähnlichen Interessen und wir hören jetzt nicht die Pudis oder die Beatles oder die Stones?
Das hat sich entwickelt tatsächlich. Also ich würde so sagen, ab 85 dann aufwärts bis Ende der 80er Jahre hat sich sehr viel auch hier getan. Auch was jetzt so, sagen wir, Alternative Bands angeht. Erfurt selber ein bisschen weniger, würde ich sagen. Da war Schleimkeim als Punkband vielleicht so, sag ich mal, eine Hausnummer. Aber wenn man jetzt so mal DT64 betrachtet, die damals als Radiosender dann eben halt auch alternative Bands.
Genau, ab 1986 waren sie voll. Kam 1964, ab 64 haben sie angefangen zu senden, genau, aber war auch ein wichtiges Sprachrohr
auf jeden Fall. Und dann kamen Sandu und Die Art und Skeptiker und Division und viele, sag ich mal, Alternative DDR-Bands sozusagen, die dann auch ihre, sag ich mal, Fußnote dann hinterlassen haben, was abseits von Pudis, Karat und Sternmeißen eben halt so stattfand.
Wir wandern mal weiter durch die Zeit und hören dann gleich einen weiteren musikalischen Einfluss, denn dann wird es ja entscheidend, nämlich die Gründung der Band Green Hill, die in 3 Wochen eine einmalige Reunion hat. Deswegen sprechen wir heute, weisen wir am Ende nochmal drauf hin. In der Zentralheizung werdet ihr auftreten als Headliner, aber der Anfangspunkt ist eben genau im Jahr 1990 zu suchen. Da, bevor wir den nächsten Titel hören, vielleicht die Frage, wie du die friedliche Revolution im Mauerfall erlebt hast, weil damals, und davor hat es mir immer gekraut als junger Mensch, stand ja der Lebenslauf immer schon fest, unter anderem Armee. Nationale Volksarmee, NVA. Da bist du noch gezogen worden sogar.
Ich bin 88 so als einer der letzten Kandidaten noch so gezogen worden. Reiko, mein Gitarrist auch, und wir haben uns eben halt genau auch dort kennengelernt. Reiko ist mit langen Haaren und seiner Akustikklampe eben halt den Kasernenhof hochmarschiert und ich fand das eben halt ziemlich ambitioniert und cool. Und
ging das durch?
Er hatte also, dann einen Tag später kurze Haare, aber ansonsten ging das durch.
Okay. Die Gitarre blieb aber.
Die Haare waren ab. Ja. Und Reiko hat dann eben halt damals schon gesagt, wir müssen irgendwie zusammen Musik machen und irgendwas starten. Genau, aber das war so mal Kurzgeschichte jetzt.
Also insofern hat, wenn man so möchte, dann die NVA doch was Gutes gehabt, weil da ein Anfangspunkt liegt. Jetzt hören wir erstmal einen weiteren Song. Du hast eben schon die Band erwähnt, Velvet Underground, für 60er Jahre auch sehr progressiv und sehr experimentell, Mut zum Neuen. Und es gibt dieses berühmte Album, da sagt man, das mit der Banane drauf, das hat Andy Warhol gestaltet, das Cover. Und Nico Eiken singt damit, eine ganz prägnante Stimme, hast du auch gesagt im Vorgespräch, auch eine Sängerin, die dich auch geprägt hat. Ne?
Absolut, also auch, sag ich mal, dieses Deutsch-Englisch, das war so irgendwo für meine Ohren mega charmant, also dass sie gar nicht irgendwie vertuschen wollte, dass sie jetzt aus Deutschland kommt, sondern dass sie eben halt dann ganz bewusst eben halt auch diesen deutschen Akzent mit reingebracht hat, fand ich super.
Manch ältere Menschen, um Gottes Willen, das will ich nicht zu verallgemeinern, würden jetzt vielleicht sagen, mein Gott, das ist aber mir zu schrammelig. Aber genau das ist die Idee dieser Band gewesen. Das war nämlich The Velvet Underground vom gleichnamigen Album, Debütalbum aus den 60er Jahren, das mit der gelben Banane drauf von Andy Warhol gestaltet. Und der Song hieß All Tomorrow's Parties. Ein Song, den sich unser Gast heute beim Mixtape mit Reinhard und Elek, unser Gast Frank Hillmann, Sänger von Green Hill, ausgesucht hat. Und das ist auch ein Song, den eben Green Hill auch gecovert hat. Und wir sind gedanklich bei einer Zeitreise, die begann irgendwann im Jahr 1985, 86. Wir haben da gerade gehört, da gab es dann Musik, die Frank im Radio bei HR3 gehört hat, die ihn beeinflusst hat. Und jetzt sind wir im Jahr 1990 angekommen bei der Gründung von Green Hill.
Ja, und Frank, du hast schon erzählt, dein Gitarrist Reiko und du, ihr wart bei der Armee und Reiko hat gesagt, wir wollen, wir dürfen. Und dann stand er eines Tages bei dir vor der Tür und ich kann mir, das ist wirklich ganz interessant, vorstellen, was das für wilde Zeiten waren. Also wie die Stadt hier ausgesehen hat, das finde ich ganz interessant und kann mir auch vorstellen, was das natürlich dann für eine Aufbruchstimmung war, zu sagen, alles, was vorher gegolten hat, ist erstmal gestrichen. Und jetzt kommt die große Freiheit, was machen wir damit? Und das ist wahrscheinlich dann, was du eben erzählt hast mit dem Punk, genau das Thema, ja, wir machen einfach mal. Ja. und gucken mal, was bei rauskommt. Ja. Und so stelle ich mir die Bandgründung wahrscheinlich auch vor und ihr seid dann zu sechst am Schluss gewesen?
Wir waren ganz am Anfang zu sechst. Ja. Ja, okay. Ganz am Anfang waren wir zu sechst und in unterschiedlichen Formationen dann noch so was Bass-Schlagzeug anging. Bis 94 waren wir zu sechst.
Und das hat sich dann, ihr habt euch die Leute gesucht oder die haben euch gefunden oder es gab Connections zu anderen Bands oder
wie? Also wie gesagt, Reiko stand eines Tages vor der Tür. Der Gedanke kam schon damals bei der Armee. Er hat dann gesagt, lass uns doch eine Band gründen. Oftmals ist es ja so, dass man dann sagt, ja gut, okay, man redet viel. Und nein, Reiko ist ein Typ, der redet nicht nur, der macht dann eben halt auch und stand dann eben halt kurz nachdem wir entlassen wurden bei mir vor der Tür und hat gesagt, hey, Alter, wir wollten noch eine Band gründen, also lass mal tun jetzt. Ja. Und dann haben wir uns eben halt Leute, Interessenten eben halt gesucht. Also Reiko kannte ein, zwei Leute. Ich habe meinen Bruder ins Boot geholt, der ein guter Gitarrist zu der Zeit eben halt war und auch noch ist. Und ja, und dann haben wir eben halt so nach und nach Green Hill aufgebaut und konnten eben halt dann mit den ersten Coverversionen starten. Das war so für die Bandfindung eigentlich so gedacht. Das war, weil man muss immer bedenken, wenn sechs Leute zusammen was machen, dann gibt es sechs Wahrnehmungen von dem, was Musik ausmacht und da erstmal, sag ich mal, für sich einen Stil zu finden. Ich kann jetzt natürlich nur einen super subjektiven Einblick in die Geschichte von Green Hill geben, weil es meine Version der Geschichte ist und würdest du jetzt die anderen fünf noch fragen, würden die ihre Geschichte erzählen und ich bin aber nur mal hier und erzähle so jetzt ein bisschen meinen Blickwinkel und das muss man natürlich erstmal übereinbekommen, dass man sagt, man fängt an zu spielen, man will aber auch alle Interessen so ein bisschen auch vereinen und wie macht man das am besten, indem man sich eben halt auf bestimmte Musik erstmal einigt, die man sozusagen gemeinsam gut findet und das haben wir eben halt gemacht und haben gesagt, okay, dann lasst uns doch einfach mal erstmal beginnen, indem wir ein paar Sachen nachspielen und dann finden wir darüber dann eben halt so ein bisschen unseren eigenen Stil und das ist eben halt Anfang der 90er Jahre, also 1990 so genau passiert.
Ihr wart alle Anfang 20 etwa, das muss man auch Leuten erklären, das war alles vor dem Internet, also vor den Möglichkeiten, sich auszutauschen, Zugang zur Musik, also irgendwie selber Musik zu produzieren, war alles keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und vielleicht kann man nochmal, wenn du dich noch erinnern kannst, so ein bisschen überlegen, wie damals so die einzelnen Schritte waren. Du hast gesagt, der erste Schritt erstmal, sich als Gruppe zu finden und zu überlegen, was wollen wir eigentlich für eine Art von Musik machen. Dann ganz banal gefragt, zweiter Schritt, haben wir die Instrumente. Wir haben rausgehört, Reiko hatte ja schon ein Instrument. Die anderen vermutlich hatten auch schon ihre Instrumente mitgebracht.
Ja. Ich konnte meine Stimme ja auch mitbringen. Also für mich war das relativ einfach. Aber ja, mein Bruder, wie gesagt, war damals schon Gitarrist. Reiko hatte schon zu DDR-Zeiten in einer Band gespielt. Die haben sogar eine Einstufung. Das ist auch noch eine eigene Geschichte.
Wie so eine Fahrerlaubnis für Autos gab es auch, einen Führerschein für Bands.
Absolut. Ja. Man musste sozusagen, damit man vor Publikum spielen durfte, erstmal so eine Einstufung machen.
Bandcasting in der DDR.
Sozusagen, ja. Also, okay. Und das hatte Reiko. Also es waren Leute schon, die Musikerfahrungen mitgebracht haben und B, eben halt entsprechende Instrumente auch mitgebracht haben. Also insofern konnten wir da relativ schnell ein Set zusammenstellen. Aber es war eben halt auch noch der Vermona-Verstärker und noch kein Marshall oder so. Also das hat sich dann eben halt erst so nach und nach entwickelt, genau.
Und da natürlich die spannende Frage, Bandname und Proberaum. Wie kam der Bandname zustande?
Da gibt es, sag ich mal, sehr viele Geschichten dazu. Die eine Geschichte ist wahrscheinlich so die wahrste. Wir saßen damals, Café Iris war damals so ein Café in Erfurt, wo man eben halt sitzen konnte und eben halt auch mal nachdenken konnte und einen trinken konnte. Und da haben wir Grüne Wiese getrunken, tatsächlich. Und Grüne Wiese war so ein Gemix aus Orangensaft und irgend so. Genau. Und ja, und da wir auch beide Benny Hill-Fans waren, kam das irgendwie so zum nach dem dritten, vierten Getränk dann eben halt so ein bisschen, dass man, also wir haben uns ganz bewusst dahingesetzt und haben gesagt, wir müssen uns mal einen Namen ausdenken. Und das ist dann eben halt so in diesem, an diesem Tag da so ein bisschen entstanden. Wiesenhügel spielte vielleicht auch noch eine Rolle, weil Reiko da eben halt auf dem Wiesenhügel zu der Zeit wohnte.
Muss man sagen, okay, ach deswegen, okay. Aber das Café Iris war jetzt nicht am Wiesenhügel.
Nee, das Café Iris war mitten in der Stadt, das war am Juri Gagarin-Ring, genau.
Aber es ist ja interessant, ne? Green Hill, da wart ihr sozusagen schon, da war das Internationale eigentlich schon gesetzt, ne? Dass ihr Englisch singt. Ne? Das war vielleicht auch eine Debatte, ob Deutsch oder Englisch, aber ihr hattet wahrscheinlich all die britischen Vorbilder, waren es ja, dass ihr von vornherein Englisch singen wolltet.
Genau, also letztendlich ich muss ich sagen, als Sänger hat man natürlich dann auch so ein bisschen den Daumen drauf, sag ich mal, in welcher Sprache man singt. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, in deutscher Sprache zu singen. Und deswegen, weil alles, was ich im Kopf und im Ohr hatte, war eher englischsprachig. Und wie soll ich das, sage ich mal, dann diesen Gap sofort dann ins Deutsche bekommen? Also das wäre nicht möglich gewesen.
Und der Proberaum?
Der Proberaum war vielfältig. Also in Abrisshäusern, zum Beispiel im Neuerbe, haben wir mal, ganz am Anfang waren wir in Wandersleben, weil Reiko zu der Zeit dort seinen Proberaum noch hatte. Und dann wollten wir aber irgendwie nach Erfurt. Und ganz, sage ich mal, bis 91 oder 92, weiß ich nicht mehr ganz genau, haben wir dann auf dem Petersberg dann unseren Proberaum gefunden, in diesem Saal, der damals noch existierte.
Und da muss man ja sagen, Proberaum schön, die Akustik schon mal ganz gut, aber was stand denn da an Technik drin? Da wird ja jetzt nicht unbedingt das 64-Spuren-Pult drin gestanden haben. Also Proberaum war wirklich nur ein Raum, wo man eben sich zusammengefunden hat und erstmal gespielt hat.
Absolut.
Bis man seine Ruhe hatte.
Genau, also einfach das Zeug hingestellt, jeder seinen Verstärker, Schlagzeug, so probt man, glaube ich, bis heute auch. Also ich weiß es nicht, vielleicht proben heute auch Leute anders, dass sie gleich ein Mischpult mit dabei haben und das mitschneiden. Aber wir waren damals eben halt nur mit den Verstärkern.
War auch ein bisschen Denkfehler, Proberaum. Warum ist er nicht gleich Aufnahmestudio?
Richtig, genau. Gewesen, ganz ja. Einfach ein Proberaum. Das können die eigenen vier Wände sein, wenn es die Nachbarn zulassen. Ja.
Und seid ihr dann auch aufs Lingl-Gelände irgendwann umgezogen?
Auf welches Gelände bitte?
Lingl, oben beim Stadion?
Nee.
Wir waren Paul Schäfer,
die Bäckerei da oben.
Nein.
Ich weiß keinen Sinn, da war bei Elmi-Gelände war immer so ein Hotspot. Proberäume.
Okay. Das muss nach unserer Zeit gewesen sein.
Das war dann also, wahrscheinlich schon Richtung Ende
90. Wir hatten guten Kontakt damals zum Kulturhaus auf dem Petersberg und denen waren wir auch mega dankbar. Wir haben so einen Deal gemacht, dass wir dann gesagt haben, wir spielen immer mal für Umme dann eben halt da ein Konzert und dafür dürfen wir eben halt diesen Saal nutzen als Proberaum. Da durften wir dann einmal oder zweimal die Woche dann eben halt dort rein. Und das da waren wir denen mega dankbar, ja.
Und jetzt kommen wir ja zu weiter. Ich habe ja schon das Stichwort Aufnahmestudio. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich eher weiter hinten dann im Plan gewesen. Weil ich kann mir vorstellen, neben dem Proberaum erstmal die Songs finden, die kreieren, ist ja, da muss man die ja irgendwie auch mal ausprobieren vor einem Publikum. Mhm. Kommt wahrscheinlich erstmal noch als Schritt vorher. Wo kann man 1990, 91 überhaupt auftreten, wo man sagen kann, Mensch, hier können uns auch ein paar Menschen noch zuhören.
Mhm. Also den allerersten Auftritt, kann ich mich dran erinnern, war vorm Stasi-Gebäude. Das war 1990. Da hatten wir gerade so 4, 5 Songs eben halt gecovert oder nachgespielt oder wie man auch immer will. Und dann wurden wir eben halt gefragt, ob wir da eben halt dann vor dem Stasi-Gebäude, das war so
also in der Andreasstraße, also die heutige Gedenkstraße,
Okay, ja. Das war so im Rahmen einer Veranstaltung, wo es darum ging, was mit den Akten passiert und so weiter und so fort. Und wir haben da so ein bisschen die musikalische Rahmenbegleitung gemacht. Wir hatten sehr früh einen Fürsprecher in der Erfurter Kulturszene. Das war der Brettschneider.
Klaus-Dieter Brettschneider, genau, der später Stapelbee aufgemacht hat und genau, damals Mitinhaber vom Museumskeller war oder
und
Betreiber.
Der hat uns lange, lange Zeit promotet, begleitet und sind wir auch, also das ist ein Mensch, der in unserem musikalischen Leben eine große Rolle gespielt hat, weil er einfach uns viele Sachen ermöglicht hat. Und dort haben wir im Museumskeller auch unseren ersten bezahlten Auftritt dann irgendwann bekommen dem können wir nur danken.
Und im Zentrum habt ihr dann gespielt irgendwie mal?
Im Zentrum haben wir nicht gespielt.
Okay, das war später.
Das ist dann schon die zweite Welle sozusagen.
Ja. Aber man kann nochmal sagen, um nochmal gedanklich bei der Andreasstraße und diesen ersten ganz, ganz kleinen Gig zu bleiben, da habt ihr auch, hast du jetzt im Vorfeld gezeigt, die ersten Bandfotos auch gemacht, ganz frühe Bilder, die wir jetzt natürlich leider jetzt nicht ins Mikro halten können, das macht jetzt wenig Sinn, aber das spielt ja schon auch eine Rolle, ne? Dass man Bandfotos macht, dass man Flyer macht und so. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu sagen, weil heute ist ja klar, werden viele auf Insta irgendwie ihre Auftritte bekannt geben. Das gab's aber ja alles nicht 1990.
Das ist richtig, da können wir nachher dann in der zweiten Stunde gerne dann auch nochmal drauf zurückgreifen, weil das ist ja so, wo wir dann vergleichen wollen, wie läuft sowas heute? Kann es so eine Band wie Green Hill überhaupt noch geben oder wie müsste das heute überhaupt vonstatten gehen? Damals war es eben halt, ich sage mal, der entscheidende Unterschied war, ja, man hat ja auch selber Marketing betrieben, man hat seine Plakate irgendwo hingehangen, meistens noch wild plakatiert irgendwie, ne, weil...
Das war damals möglich, aber es gab noch keine Regelung, muss man sagen.
Ja, genau, gab keine Regelung, also hast du die anderen Plakate überklebt, die dann kurz vorher erst hingehangen wurden.
Die von Anna 77 war einfach überklebt und hat dann die Green Hill.
Nein. Auf jeden Fall, aber der große entscheidende Unterschied war eben halt, es stand stand nicht am nächsten Tag dann irgendwie, ich bin der Klaus Müller, 42 Jahre Elektroingenieur, stand dann nicht auf dem Plakat und ich finde eure Musik gut oder ich finde sie scheiße. Dieses Feedback hatte man nicht. Also man hatte nicht die Rückkopplung, man hat einfach gemacht, hat die Entscheidung getroffen, hat gesagt, so stellen wir uns das vor, dass es sein muss, und das Feedback gab es eben halt nicht. Ne? Also vielleicht in Einzelfällen, aber letztendlich hast du einfach ins Blaue hinein geraten, ob das jetzt in irgendeiner Form cool ist oder nicht.
Wir kommen gleich zum nächsten Song und das passt nämlich auch ganz gut, weil gerade am Anfang, du hast es eben schon angedeutet, Stichwort euer Setup, ihr habt ja noch nicht so viele eigene Songs gehabt, ihr habt viel gecovert auch in der Anfangszeit.
Ganz am Anfang, um wie gesagt die Band erstmal so zu finden, um diese sechs Geschmäcker sozusagen auch in Einklang zu bringen und um einfach erstmal ein Gefühl füreinander zu entwickeln, damit man eben dann auch die Songs dann so spielen kann, die dann eigene Kreationen dann eben halt sind. Und das haben wir eben halt so in dem ersten halben Jahr, würde ich mal sagen, so über diese Form entwickelt.
Genau. Du hast weitere Musik mitgebracht. Übrigens, das ist ja auch die Geschichte von Green Hill, ist auch die Geschichte einer Mediengeschichte. Also vieles, also eurer drei Alben, die ja komplett erschienen sind, sind mindestens auf CD erschienen. Ich weiß nicht, gibt es auch Platten von euch?
Als LP kamen die nie raus, nein.
Auf jeden Fall hast du heute wahnsinnig viele CDs mitgebracht, auch von Bands, die ihr gecovert habt. Das kann man auch schon mal sagen. In drei Wochen spielt ihr ja in der Zentralheizung am Samstag, den 22. November. Und den Song, den wir jetzt hören, den werdet ihr dann auch covern.
Nicht den Song, aber die Band. Die Band werden wir.
Dann musst du jetzt erstmal was zur Band sagen. Es ist eine britische Band, House of Love. Ja. Hast du wahrscheinlich damals auch bei HR3 entdeckt?
House of Love habe ich tatsächlich auch auf HR3 entdeckt. Es gibt ein Label, was, sage ich mal, neben 4AD und eben halt diesen Noise Pop sehr verbunden war. Das war Creation. Ich glaube, die bekannteste Band, die auf Creation erschienen ist, ist Oasis. Und Creation wurde aber schon in den 80er Jahren eben halt gegründet und da sind sehr viele Bands, Jesus, Mary Chain, House of Love und noch viele andere, My Bloody Valentine, die sind alle auf Creation eben halt gesigned worden und ja, wir hören jetzt House of Love, der Song heißt Love in a Car und wir werden einen Titel auf Wunsch eben halt dann auch am 22.11. eines Einzelnen, genau, am 22.11. dann eben halt auch spielen, ja.
Love in a Car von House of Love, einer britischen Band, die auch der noch junge Frank Hillmann in den 80ern im Radio in der DDR gehört hat. Und Frank Hillmann ist heute zu Gast bei mir und Alec im Mixtape. Wir reden nicht nur über die guten alten Zeiten, sondern wir reden natürlich über Green Hill, die Band, die es, um das schon mal so zu umkreisen, von 1990 bis 99 in dieser Stammbesetzung gab und die eine Reunion 2010 hatte vor 15 Jahren und jetzt wieder eine in drei Wochen in der Zentralheizung. Frank lacht schon. Warum lachst du? Habe ich
ja falsch gesagt? Nein, absolut, absolut.
Ich versuche hier das Wichtigste zusammenzufassen.
Es klingt ja nur ein bisschen wahnsinnig, ne? Dass man so einmal 10 Jahre später für ein paar Gigs was macht und dann 15 Jahre später nochmal. Also es klingt schräg, wenn man es hört.
Aber du kannst jetzt ja entspannt drauf zurückblicken, da werden wir am Ende auch drauf kommen, weil damals wart ihr mitten im positiven Wahnsinn, würde ich es mal beschreiben, die Jahre von 1990 bis 94, da sind wir gerade hängen geblieben und du hast schon erzählt von euren ersten öffentlichen Auftritten, also ganz am Anfang eine ganz kleine Nummer vorm damaligen Stasi-Gefängnis, noch heute ist die Gedenkstätte Andreasstraße, dann im Museumskeller und dann wurde es ja immer ein bisschen mehr und das kann man vielleicht auch dann erzählen, also wie es dann weiterging, also weitere Auftritte, es gab damals ein Festival, da war auch Radio Frei mit beteiligt, das Szene-Festival, also nicht wie die Musikszene geschrieben, sondern wie die Szene, die Beißerchen, die wir im Mund haben und da sind ja, und da kann man so ganz gut sehen, so den Spiegel der Zeit auch, was für Bands angesagt waren, weil ihr seid zusammen aufgetreten mit Anger 77, mit Schleimkeim, mit Mandata, Staatenlos, viele Bands kennt man heute gar nicht mehr. Aber das wäre vielleicht jetzt auch nochmal eine allgemeinere Frage, wie ihr die anderen Bands alle wahrgenommen habt, weil Anger 77 ist für mich immer sowas wie der Zwillingsbruder, nicht musikalisch, aber was die Bandgeschichte angeht, zum gleichen Zeitpunkt entstanden und ihr seid immer so ein bisschen im Gleichschritt gegangen, hatte ich das Gefühl.
Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, Anger haben sogar schon so ein bisschen eher begonnen Musik zu machen, aber das weiß ich jetzt nicht mehr zu 100%. Auf jeden Fall, ja, es gab unwahrscheinlich viele Bands, die eben halt nach dem Mauerfall sofort irgendwo wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und viele waren eben halt schon Musiker davor, haben sich einfach nur neu gefunden und haben gesagt, endlich können wir machen, was wir gerne machen möchten. Und andere haben sich eben halt wirklich so wie wir dann eben halt erst 90 gefunden und dann eben halt Bands gegründet. Ich habe die Musiklandschaft als sehr, sehr positiv wahrgenommen, weil es eben nicht nur eben Rock und Blues und ein bisschen Punk irgendwie gab, sondern weil dadurch eben halt auch neue Aspekte von Musik entstanden sind, auch hier in Erfurt und Thüringen. Ja.
Das ist für mich ein interessanter Aspekt. Du hast vorhin gesagt, ja, es gab dann eine zweite Generation an, sagen wir mal so, Indie-Bands, was jetzt wahrscheinlich für mein Alter dann relevant war oder interessant war, aber dieser Pool der Kreativen und das scheint ja doch in Erfurt irgendwo inne gewohnt zu haben. Also gut, jetzt unser berühmtester musikalischer Mitbürger ist klar, Clueso, ja, aber das ist jetzt vielleicht ist ein bisschen der bekannteste von allen, aber wenn man auch auf die eigene Historie blickt, merkt man schon, dass da doch eine große Dynamik geherrscht hat. Und für mich das Interessante jetzt, das kommt ja so ein bisschen eben, wie du es beschrieben hast, aus der DDR, aus der Erneuerung, ja, dem Aufbruch und die Musiker, die waren ja vorher schon da, nur haben sie jetzt andere Möglichkeiten gehabt. Und das finde ich eben so spannend, dass sich das eben auch über die verschiedenen Genres dann auch verteilt hat.
Absolut.
Das war ja nicht nur in Anführungszeichen Punk, sondern eben alles Weitere dann auch. Und das stelle ich mir vor, das ist bestimmt eine spannende Zeit.
Es war absolut spannend und es war eben halt dadurch, dass ja noch die neue Gesellschaft sozusagen nicht installiert war, ein absoluter Freiraum. Also den konnte man so auf von 1990 bis 92 würde ich sagen, war im Prinzip alles möglich. Also wir haben, wie gesagt, in Abrisshäusern geprobt, weil die einfach leer standen und wir haben uns da eben halt hingestellt und haben gesagt, hier ist cool, haben wir Platz, können wir was machen. Also viele, viele Partys, die organisiert wurden, waren eben halt irgendwo, wo gerade Platz war und man hat einfach gemacht und hat nicht Fragen gestellt, dürfen wir das jetzt und welches Formular müssen wir unterschreiben, sondern man hat einfach was getan und in der Regel war es auch so, dass keiner eingeschritten ist und hat die Leute da an diesem Unterfangen irgendwo gehindert. Also es war eine sehr, sehr freie Zeit.
Alles war möglich. In dieser Zeit ist ja übrigens auch passt ganz gut, das gleiche Jahr. Es ist ja 1990 auch Radio Frei entstanden und die Wege kreuzen sich auch mal wieder, wenn wir auch gleich noch drüber sprechen, spätestens beim Szene-Festival. Und gleichzeitig bei Radio Frei ist man dann allerdings eingeschritten, da wurde dann auch eine Sendung gestürmt. Das ist aber eine andere Geschichte. Wie hat man denn generell die Musik, um mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, weil ihr hattet ja irgendwann ja Kontakt auch zu westdeutschen Labels, aber wie hat man noch in dieser Frühphase, also einmal ihr selber so gegen Westen, auf die westdeutsche Musiklandschaft geschaut und wie wurdet ihr wahrgenommen? Weil ich habe so eine Erinnerung, Alec, vielleicht auch, dass man damals noch sehr in Labels gedacht hat. Das ist so, das sind die ostdeutsche Bands, also ganz andere Band, die Prinzen, ne? Das ist hier natürlich jetzt eine ganz andere Art von Musik, aber das war damals immer noch so ein Ding, die kommen aus Ostdeutschland, so würde man heute nicht mehr denken, aber wie hast du damals die Entwicklung in Ost und West musikalisch wahrgenommen?
Ich habe das eigentlich so wahrgenommen, dass das zu der Zeit interessanterweise gar nicht so die Rolle gespielt hat. Also ich habe irgendwie so, ich glaube, da war eher so diese Euphorie stärker vorhanden, als es dann vielleicht ein paar Jahre später der Fall war. Also dort war es wirklich so, jetzt sind wir irgendwie so, sagen wir mal, die Mauer da los und jetzt können wir irgendwo so gemeinsam was gemeinsam aufziehen. Also ich glaube, wir waren aber in einer Erfurter Bubble. Also ich muss sagen, Erfurt ist nicht Seattle und
und wäre auch ein schöner Name für ein Album gewesen, aber ihr wart ja englischsprachig.
Und wir waren in, und das ist Fluch und Segen zugleich. Also Segen insofern, als dass wir wirklich unabhängig von diesen Einflüssen, die ihr da gerade versucht habt zu beschreiben, unser Ding machen konnten. Und auf der anderen Seite natürlich, dass wir, sage ich mal, uns schon irgendwo kümmern mussten, eben halt dann auch, wenn wir das irgendwo dann auch ans größere Publikum bringen wollen, da eben halt auch Gedanken zu machen müssen, wie können wir das machen? Und da sind wir eben halt irgendwann auf die Idee gekommen, zu sagen, wir produzieren unsere eigene CD. Wir haben im Amt für pastorale Medien ein Studio also aufgetrieben.
Kirche quasi?
Kirche, genau. Die hatten ein sehr kleines, aber feines Studio damals gehabt. Ich weiß nicht, von wem wir den Tipp bekommen haben. Reinhard, du hast damals schon mal gefragt. Ich kann es dir nicht sagen. Es wusste auch keiner mehr von uns, wer uns das die Information gegeben hat, dass es dieses Studio gibt.
Und die hatten unter dem Kirchendach oder was? Das hatten die dann
Studio? Die hatten ein Studio, also richtig unterm Dach, ein richtig geiles, fein ausgestattetes Studio. Vielleicht gab es das sogar schon, sag ich mal, vor der Wende. Das weiß ich nicht.
Bachmusik aufgenommen oder so?
Das kann sein, ja. Also Chöre und sowas, genau. Und das war super. Und dann haben wir uns Tommy Pfeiler von der damaligen Band Blitz, ein Profimusiker, der dann auch später,
DDR-Bands, ja.
Genau, der hat gesagt, ich produziere euch, und dann sind wir da in dieses Studio rein und haben da eben halt dann unsere erste eigene CD aufgenommen, die da Charme hieß. Carsten Weizmann hat unser Cover gemacht.
Auch ein Künstler, wir werden natürlich viele Namen nennen, ja, dem wir auch verbunden sind, der hier für uns auch schon viele Sachen gemacht hat, zum 20. Geburtstag auch von Radio Frei.
Urgestein mittlerweile als Künstler hier in Erfurt. Genau, und dann haben wir da eben halt auf eigene Kosten eben halt diese CD produziert, haben unsere Eltern angepumpt, haben sozusagen das Geld zusammengetragen.
Ja,
das ganze
mal Summen, das muss ja eh
15.000,
einordnen.
Kann
das
ich dir sagen.
Heute wäre es ein Schnäppchen, echt? Oder? 7.500 Euro?
Ja, wir haben 1.000 Tonträger gepresst und 15.000 so mit Covergestaltung, allen drum und dran hat es insgesamt dann so gekostet.
Aber damals viel Geld, muss man sagen.
Ich würde selbst sagen, für Anfang 20-Jährige 15.000 Mark finde ich jetzt auch...
Das 15 Monatsgehälter?
Gewaltig.
Ja, also ja, das war schon, aber wie gesagt, wir haben unsere Eltern angepumpt, haben uns da Darlehens geholt und haben gesagt, wir zahlen euch das zurück, wir werden ja jetzt Popstars. Also.
Aber ich meine, das ist eine spannende Frage. Wir hatten das im Vorgespräch schon so im Sinne von, war das dann die Idee, dass man dann irgendwann dahin möchte, berühmt zu werden und Geld zu verdienen und von der Musik zu leben? Am Anfang wahrscheinlich ja nicht, natürlich.
Wer das nicht am Anfang schon will, ich glaube, der...
Okay.
Der sollte was anderes machen. Ja, also wir haben Reiko und ich, wir haben beide unser Studium geschmissen und wir haben gesagt, wir wollen jetzt also schon mit der Musik zumindest Geld verdienen können.
Und das muss ich ja sagen, da wart ihr ja wirklich schon, wenn man das jetzt so als Wettlauf sieht mit den anderen Bands, schon relativ weit vorne. Ihr wart in der Pole Position, also erste eigene CD, das hat damals
jeder
vorbereiten
können.
Das haben
wir aber entschieden. Also diese Entscheidung kam ja nicht von außen, sondern wir haben ja gesagt, wir nehmen jetzt das Geld in die Hand. Ich glaube, dass was wirklich da war, war eben halt eine absolute eigene Überzeugung von dem, was wir da gerade tun. Und ich glaube, das war so ein bisschen dieser Antrieb, warum wir uns solche Dinge dann eben halt einfach auch getraut haben.
Das muss man ja auch nochmal sagen, ne, für die jüngeren Menschen, die zuhören, wir haben ja viele unter 20-Jährige, die gerade vielleicht zuhören, dass es natürlich Streamingdienste und sowas nicht gab. Es war natürlich auch die Frage neben der Produktion, das wäre ja auch die nächste Anschlussfrage, das schon der Vertrieb. Ne, das haben damals vor allen Dingen eben Plattenfirmen gemacht. Ihr habt jetzt selber die CD produziert. Und das war so der Klassiker mit dieser CD, wenn ihr einen Auftritt hattet, hattet ihr dann so einen Verkaufsstand und habt die unter die Leute gebracht.
Es ging gar nicht so sehr um oder den Verkauf, sondern der eigentliche Hintergrundgedanke, diese CD zu produzieren, war auch damit ein Plattenlabel zu ködern. Also wir haben gesagt, mit einer Kassette, mit einer Musikkassette könnte man das auch machen, aber wir gehen davon aus, dass eben halt die Plattenfirmen eher Musikkassetten eben halt zugespielt bekommen und vielleicht eine eigene CD nicht. Und wir haben eben halt gesagt, okay, diese CD bringt uns vielleicht dann auch den gewünschten Plattenvertrag, um dann eben halt weitere CDs aufzunehmen. Und das hat interessanterweise dann auch erstmal so geklappt.
Das hebt uns dann auf die Frage, es hat geklappt, das können wir schon mal als Teasing machen, wenn wir darüber reden, die Zeit dann bei einem relativ großen Plattenlabel, also das war so der erste Schritt. Und das kann man nochmal sagen, da habt ihr auch gemerkt, dass da irgendwie so ein Aufmerksamkeitsschub gab, also mit der CD, dass ihr dann noch bekannter wurdet und häufiger gebucht wurdet in lokalen Clubs.
Also wir die CD selber hat uns zumindest erstmal, sag ich mal, wir hatten viele, viele Freunde oder beziehungsweise Partner, die uns begleitet haben. Es gab in Erfurt verschiedene Plattenläden. Die eine war die Loge und Laszlo, der leider nicht mehr lebt, das war der Chef damals von der Loge. Und der hat zum Beispiel die CD genommen und an verschiedene Leute, die eben halt bei ihm ein- und ausgingen, dann eben halt denen in die Hand gedrückt. Die Susanne Milde, die hatte damals einen Plattenladen auf der Krämer Brücke, die hat das gemacht. Und der Louis, ich kenne ihn leider nur unter dem Namen, Carsten Rau, glaube ich, hieß er, der hatte eben halt in der Augustinerstraße einen Plattenladen, die Schallmauer, und der hat das auch gemacht. Also über diese drei Plattenläden, die es damals zu der Zeit in Erfurt gab, Woodstock kam, glaube ich, ein bisschen später, bin ich mir jetzt nicht so sicher, über die haben wir eben halt, und die das Plattenlabel, was uns dann wirklich auch gesigned hat, hat wirklich von zwei verschiedenen Stellen eben halt die CD zugespielt bekommen, also von diesen beiden Plattenläden, und haben sich wahrscheinlich daraufhin gedacht, nee, müssen wir uns mal angucken. Da scheint ja irgendwie was Interessantes dran zu sein. Und ja, also das war so der Weg.
Super spannend, weil das ist ja wirklich so Grassroot-mäßig. Das ist der Unterschied zu heute, ja, wo heute jeder mit ein bisschen Verstand, technisch bewandt, irgendwie schon Musik machen kann und das online stellt und dann guckt, dass er mit vielen kleinen Auftritten irgendwo berühmter wird. Dann war das zu der Zeit sicherlich noch ein bisschen was anderes oder ähnlich gelagert so. Aber sehr spannend, dass das halt noch über physisches, physische Musik ging. Und das, ja, also ich glaube, das ist schon spannend, dass also auch für die Labels, wenn man es so nimmt, das ist ja dann schon eine Institution aus den alten Bundesländern, so muss man es ja sagen, die dann versucht haben, irgendwo vielleicht doch was Frisches, Neues zu finden.
Jetzt hören wir übrigens gleich mal einen Song, da werden wir nämlich endlich mal über das Label, wir haben es noch nicht genannt, das ist ja, wird es ja spannend machen, welches Label, ja, heute gibt es übrigens nicht mehr so viele Musiklabels, damals gab es noch viele kleinere. Machen wir nochmal den Zwischenschritt, weil das war ja auch nicht schlecht. Es gab damals eine Schallplatte, wo lokale Bands vereinigt waren. Da gab es dann ein Festival dazu, Szene 91, also was 1991 auf dem Petersberg stattgefunden hat. Ein gewisser Daniel Persch muss sich da drum gekümmert haben, hörte ich, dass es eben diese Platte gab mit Bands. Auf dieser Platte wart ihr ja auch drauf.
Genau, mit dem Song auch, den wir gleich hören werden. Wir haben ihn dann natürlich nochmal auf der ersten CD, die wir selber produziert haben, dann auch nochmal aufgenommen. Also ist es eine andere Aufnahme als die auf der Szene 91. Aber es ist der gleiche Song. Ja. Waiting in Vain heißt der und ja, den können wir ja gerne mal reinhören.
Ich habe den Song allein heute schon zweimal gehört. Waiting in Vain von Green Hill.
Ich bin noch nicht ins Oeuvre eingestiegen von Green Hill. Insofern ist es für mich alles Premiere und spannend und neu. Aber es gibt euch ja mittlerweile offiziell auch offensichtlich auch bei den verschiedenen Streaming-Diensten. Da werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen reinhören. Und ja, für mich, wenn man jetzt mal auf meine Musikbiografie guckt, ich war zu der Zeit, ja, also gut Anfang der 90er, eher so NDR 2 noch unterwegs. Und was danach kam, war eher so Hip-Hop und Grunge und da war Noise Pop für mich kein Thema.
Insofern
für
mich heute hochspannend. Es sei dir verziehen.
Danke, danke. Aber für mich, deswegen ist für mich hochspannend, einerseits musikalisch, andererseits, und das finde ich ja das Spannende, heute auch in dem Gespräch zu sagen, nochmal den Blick zurückzuwagen, wie sich es musikalisch in Erfurt entwickelt hat und dann auch den natürlich den Kreis zu schließen und zu sagen, ihr spielt dann auch mit Buckwheats und
ohne Eva.
Ohne Eva, also Buckwheats ja eher noch auch eine Erfurter Band, aber auch aus der Zeit oder vielleicht sogar die zweite Generation eher.
Ich glaube, diese waren dann später.
Das waren später dann.
Genau. Und ohne Eva ist dann
eher was Neues.
Ja, genau. Das alles gebündelt, kann man nochmal sagen, in 3 Wochen in der Zentralheizung, wenn wir am Ende nochmal genau eingehen, in Erfurt, Samstag, 22. November, also da tretet ihr dann auf. Wir sind ja gedanklich jetzt noch in der wirklichen Frühphase eben. Das war euer Debütalbum, also der Song ist auf eurem Debütalbum drauf. Charme, selbst produziertes Album für 15.000 D-Mark damals noch. Und du hast eben schon gesagt, das war wie so ein Köder für potenzielle Plattenfirmen. Man muss damals sagen, die Plattenfirmenlandschaft war noch eine ganz andere, wesentlich breiter gestreut. Viele kleine Labels, selbst die großen Labels haben sich kleine Unterlabels gegönnt, weil man wollte alle wollten auf den Indie-Markt, ne, korrigieren mich, weil du steckst da mehr drin. Absolut, aber viele wollten den neuen heißen Scheiß, nicht unbedingt aus Seattle, manchmal auch aus Erfurt sich holen. Und das hat geklappt, hast du eben schon gesagt. Und zwar reden wir von einer Plattenfirma, ich glaube, die ist heute in Sony mit aufgegangen. Damals EMI.
Elektrola.
Genau, Elektrola.
Ja. Da, wo die Beatles auch waren.
Da, wo die Beatles auch waren. Und da gab es auch eine deutsche Dependance, die saß in Köln. Und da gab es noch eine Unterdependance, die war dann für kleinere Bands zuständig, nämlich die EMI Harvest. Und die saß in Berlin. Und die muss euch über diese CD-Charme mit entdeckt haben, beziehungsweise es wurde ihnen zugeflüstert. Wie war das? Also wie kam der Kontakt dann zustande? Hat dann bei dir jemand auf dem Festnetztelefon angerufen? E-Mails gab es ja auch noch nicht.
Also so ganz klassisch, wie man es sich tatsächlich so aus irgendwelchen Filmen oder so dann eben halt abguckt, die waren einfach bei uns auf dem Konzert. Also die haben sich gesagt, na, dann gucken wir uns die Jungs und Mädels mal live an und schauen mal, was die so da machen, und waren dann eben halt positiv angetan und haben uns dann unmittelbar darauf angesprochen, ob wir uns eben halt da eine Zusammenarbeit vorstellen können.
Ich hoffe, dass ihr erst nach dem Konzert erfahren habt, dass sie da waren, weil vor dem Konzert
wir haben das tatsächlich erst danach erfahren.
Na gut, weil sonst wären wir ja tierisch aufgeregt gewesen, wenn wir im Vorspielen dann.
Nee, wir wussten das tatsächlich nicht. Die haben das auch nicht in irgendeiner Form angekündigt oder irgendwas. Die waren einfach da und haben uns dann nach dem Konzert darauf angesprochen, dass sie eben halt dann ein gewisses Interesse hätten.
Ja. Und da habt ihr wahrscheinlich euch angeschaut und gedacht, Mensch, das gibt's doch nicht. Und dann habt ihr dann
die Sektkorken dann, oder die Kronkorken.
Und dann seid ihr zu einem ersten Gespräch nach Berlin gefahren wahrscheinlich.
Ja, dann kommt ja erstmal so das Bürokratische. Man muss sich ja auf einen gewissen Vertrag dann eben halt auch einigen. Und dann werden da eben halt, sagen wir mal, die haben ihren Standardvertrag. Und das ist ein Knebelvertrag, wo du sagst, jetzt verkaufe ich meine Seele. Und was hast du denn aber für andere Optionen? Also letztendlich gibt's da nicht groß was zu verhandeln. Ne? Dann kann da vielleicht noch das eine oder andere Detail dann irgendwie noch sagen, ja, das geht gar nicht. Aber insofern, man bekommt dann eben halt sozusagen einen Vertrag, wo gesagt wird, ja, so und so viele Alben habt ihr bei uns zu machen. Wir finanzieren euch die Alben. Wir finanzieren euch auch, sag ich mal, alles, was drumherum passieren muss, Tour und so weiter und so fort. Aber ihr steht dann bei uns in der Kreide, bis sozusagen das ganze Geld dann am Ende des Tages wieder eingespielt ist. Und das unterschreibst du oder lässt das, also
gab es da kurz Diskussionen, dass ihr überlegt habt, also ich weiß gar nicht, ob euch das, wie du das heute beschreibst, alles damals so bewusst war, also beim Durchlesen
mit,
des Vertrags?
Mit Anfang 20, sage ich mal, steckst du da so tief in Vertragsdetails natürlich noch nicht. Ich denke, Reiko hat das relativ gut verstanden schon, was da so geschrieben stand. Ich habe mich da ein bisschen drauf verlassen. Ihr werdet schon das Richtige entscheiden. Nein, so ganz so blauäugig war ich da nicht, aber ich habe das, sage ich mal, ich habe da einfach gesehen, da ist eine Chance und die sollten wir jetzt nutzen. Also.
Und da kann man übrigens auch nochmal einhaken, weil das ist historisch auch vielleicht nicht ganz unwichtig, wie wichtig damals Plattenlabels waren. Das lag vor allen Dingen daran, das kann man in eurem Beispiel ganz gut sehen. Klar, die Produktion war auch schon wichtig, also ein Album herzustellen, aber ihr habt ja gezeigt, das kann man auch noch selber machen, ja, also mit 15.000 Mark und einem Aufnahmestudio irgendwo in der Kirche.
Das machst du einmal und nicht ein zweites Mal, weil dann hast du schon 30.000.
Dann sind es schon 30.000 und das Entscheidende, da komme ich jetzt drauf, ist nämlich der Vertrieb, die Aufmerksamkeit, die ganze Promomaschine, die eben noch in den 90ern die Plattenfirmen anwerfen konnten, weil es damals eben noch kein Internet, Streamingdienste, soziale Medien gab. Das könnte man ja heute auch alles mitunter machen, um diese Aufmerksamkeit zu erzeugen. Heute ist es wiederum schwieriger, weil ganz viele es machen können, nämlich fast alle, um nicht zu sagen eigentlich alle. Und deswegen war sozusagen die Plattenfirma so das Entscheidende, das war ihr Trumpf, kann man sagen, ne? Dass sie sagen konnten, wir sorgen dafür, dass die Leute überhaupt erstmal bundesweit wissen, dass es Green Hill gibt.
Das ist auf jeden Fall ein Trumpf gewesen, aber das war eigentlich auch schon ein Vertrag, wo man sagt, da konnten wir von Glück reden, dass wir so einen Vertrag bekommen haben, weil viele Plattenfirmen sind da schon zu Bandübernahmeverträgen übergegangen. Das heißt, die Band produziert sozusagen ihr Material selber und die Plattenfirma kauft dieses Material dann sozusagen auf und kümmert sich dann um die Vermarktung. Also wir hatten ja im Prinzip einen Vertrag bekommen, wo gesagt wurde, wir gehen auch in die Kosten der Produktion, schießen euch das eben halt vor. Und das ist, sag ich mal, schon ein Vertrag gewesen, der ganz lukrativ war, weil du kommst dann eben halt auch in Studios, die dir sonst vielleicht verwehrt bleiben. Also wir haben vorhin im Vorgespräch schon drüber geredet, Conny Planck Studio, das Studio in Köln, der Emil Elektroler, wo eben halt Leute wie Westernhagen und nicht Westernhagen.
Also Conny Planck hat Kraftwerk auch produziert und so. Es war wirklich bekannter Produzent, der da schon nicht mehr gelebt hat. Seine Frau hat das Studio war dafür, hast du gesagt. Und da kann man da schon hin. Das war schon was in den frühen 90ern.
Absolut. Also das waren dann eben halt wirklich große Studios, wo du 2.000 bis 2.500 DM am Tag bezahlen hättest müssen, um da überhaupt reinzukommen. Und sag mal, wenn die Plattenfirma das letztendlich dir erstmal vorschießt, dann stehst du zwar dann mächtig in der Kreide bei denen, aber sagst dir, okay, ich habe zumindest jetzt erstmal nicht das finanzielle Risiko zu tragen.
Fühlt man sich dann eigentlich so, du bist ja auch ein kreativer Kopf, dann unter Druck gesetzt, also wenn man so einen Vertrag unterzeichnet, also ihr habt am Ende nur 2 Alben für die Amy gemacht, war also jetzt kein 5-Alben-Vertrag offenkundig, aber fühlt man sich ja auch kreativ unter Druck gesetzt, nach dem Motto, jetzt haben wir unterschrieben, jetzt müssen wir auch liefern, jetzt müssen wir erstmal die Songs herschreiben, ne?
Ich glaube so, in diesem Business-Denken waren wir gar nicht gefangen, also wir wollten Musik machen, das war eben halt wir waren überzeugt von dem, was wir da machen, weil wir eben halt auch nicht dieses Feedback, was heute Menschen bekommen, die eben halt Musik starten. Wir waren eben halt in unserer Bubble gefangen. Wir haben dieses Feedback einfach nicht gehabt. Wir haben einfach gesagt, wir machen und sind davon überzeugt. Und wir werden später dann sehen, ob das eben halt andere irgendwo auch begeistert. Und genau, und so waren wir davon überzeugt. Und in diesem Business-Denken waren wir gar nicht gefangen. Wir wollten einfach nur Musik machen. Das war alles, was wir da machen wollten.
Und dieses Unterlabel Amy Harvest existierte von 1992 bis 1994, also genau in der Zeit, als ihr dann auch dort unterschrieben habt. Und das stelle ich mir so ein bisschen so vor, du kannst das gerne nochmal bestätigen, als ob das so fast so der Idealfall war, weil die sich wirklich um euch gekümmert haben und offenkundig auch gleichzeitig genügend Freiheiten gelassen haben. Und die haben sich gesagt, schreibt doch mal eine Hitsingle oder sowas.
Also das ist absolut, du beschreibst das wirklich so, wie es in meinem Empfinden, wie gesagt, ich bin als einzelne Person dieser Band jetzt gerade hier, aber in meinem Empfinden war es exakt so, wie du es beschreibst. Wir hatten wirklich einen Glücksgriff mit Harvest bekommen, weil die weder reingeredet haben, was den künstlerischen Aspekt anging, noch, dass sie in irgendeiner Form uns da, also es war wirklich eine super Zusammenarbeit mit den beiden, die da Harvest eben halt in Berlin damals gegründet und betreut haben. Und das waren wirklich Glücksgriff für uns, ja.
Wir werden jetzt nochmal eine kurze Musik hören, weil das spielt ja auch immer eine Rolle. Was war das eigentlich für eine Zeit, werden einige sagen. Viele würden ja immer die frühen 90er überschreiben, wir wahrscheinlich auch. Seattle ist schon gefallen. Grunge-Bands wie Pearl Jam und Nirvana war damals eigentlich vor allem die Musik der Stunde in der ersten Hälfte der 90er. Dann kam Britpop hinzu. Ich glaube, das hat euch eher dann mehr beeinflusst. Aber wir reden ja noch von 1993 jetzt etwa. Und da hast du jetzt auch Musik mitgebracht, die ihr in der Zeit gehört habt?
Also es war, wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, die erste selbstproduzierte Scheibe war ja noch so ein bisschen die Findungsphase, also wo wir gesagt haben, wir wollen so ein bisschen unseren Stil finden und die ist auch stilistisch, sage ich mal, relativ divers noch. Und das erste Album, was wir dann bei der EMI Electrola gemacht haben, das Toulouse-Album, war dann wirklich sehr stark geprägt von diesen Noise-Pop-Einflüssen, die wir eben halt ja am Anfang schon mal kurz besprochen haben. Und eine Band werden wir jetzt mal hören, das ist Slowdive, der Song heißt Schein und der müsste so auch aus dieser Zeit 93 stammen. Also können wir da mal reinhören und dann weiß man so ein bisschen, von was wir reden.
Das Schöne ist, Alec, dass wir bei unserer eigenen Sendung auch immer wieder Musik entdecken, entweder gegenseitig von unseren Vorschlägen, aber auch heute von unserem Gast Frank Hillmann von Green Hill. Das war jetzt Slowdive, eine britische Band mit dem Song Shine. Und ganz interessant, wir haben eben schon Off the Records gesprochen, sehr, sehr sphärisch, dem, jetzt nehme ich mal die Begrifflichkeiten, Noise Pop eher zugeordnet, oder ist es die Fortführung, um jetzt mal ganz wissenschaftlich zu kriegen, hin zum Dream Pop? Also es hat ja wirklich was Verträumtes in dem Fall, ne?
Also diese Begrifflichkeiten kann man jetzt entweder sagen, ja, man verzichtet generell drauf. Es gab ja noch einen Begriff Shoegaze, der sich am stärksten sogar etabliert hat.
Also der Schuhblick, weil man beim Tanzen dann verträumt auf die Schuhe schaut.
Daher kommt das wahrscheinlich, weil das so introvertierte Musik ist, dass die Macher selber, also die Band sozusagen beim Spielen eher auf ihre Schuhe guckt als ins Publikum. Also die sind sozusagen so introvertiert, dass sie eher auf ihre Schuhe starren, als Kontakt zum Publikum aufzunehmen. Und das, daher wurde der Begriff Shoegaze entwickelt. Ich finde ein bisschen gaga, aber letztendlich hat der sich absolut, also jeder, der sich mit dieser Musik beschäftigt, würde eher was mit Shoegaze heute anfangen können, als mit Dream Pop oder mit Noise Pop. Also das ist so der Begriff, der sie am stärksten etabliert hat.
Und das ist ganz interessant, du hast ja eben gesagt, ne, also man muss jetzt ganz genau hinhören, um einen Gesang zu hören, aber das ist das Prinzip, dass sozusagen, du hast es schön beschrieben, jetzt eben Off the Records, dass die Stimme ein weiteres Instrument ist und ein bisschen war das auch in einigen Songs von Green Hill so.
Also in der Toulouse, die wir dann als nächstes da mal reinhören werden, war das absolutes Prinzip dann so. Ich war sehr begeistert von dieser Idee, ich war nie ein Frontmann im klassischen Sinne, dass ich jetzt irgendwie Akrobatik auf der Bühne aufgeführt habe. Ich habe das Motto von Liam Gallagher gepflegt, wer Akrobatik will, soll in den Zirkus gehen. Und mir kam das sehr entgegen, weil ich von Haus aus auch tendenziell eher so ein introvertierter Mensch auf der Bühne war und bin und insofern kam mir das sehr entgegen, dass der Gesang selber jetzt gar nicht so die dominante Rolle bei uns übernommen hat, sondern eben halt eher eingebettet war in diesen Wall of Sound der Gitarren und der Keyboards und letztendlich war das so ein bisschen, ja, das hatte einfach was mit der Persönlichkeit auch zu tun gehabt.
Und kam da ab und zu auch mal so Kritik von außen in der Produktion, dass dann Toningenieur oder die Plattenproduzenten selbst gesagt haben, ey, Entschuldigung, man hört den Gesang gar nicht, mach den doch mal bitte ein bisschen lauter, die Spur.
Das war die oft geführteste Diskussion, es wollte keiner wahrhaben, dass es so gewünscht war und so gewollt war. Also man versteht ja gar nichts, man versteht ja den Text nicht und da wurde dann eben halt von uns erwidert, ja, aber das ist so gewünscht. Also lass uns das doch bitte so machen. Also die Diskussion haben wir mehr als einmal geführt, ja.
Da sind wir wieder so ein bisschen dann bei den Studioaufnahmen, die ihr dann in Köln.
Die haben wir in Köln, ja. Die Toulouse war in Köln im Marvik-Studio, da wo eben halt, sag ich mal so, von der EMI dann letztendlich die Künstler da so auch begleitet wurden, ja.
Und dann ging die Promo-Marketing-Maschine los oder was gab es, ich sag mal, für Ideen jetzt seitens des Labels zu sagen, wir wollen jetzt 10.000, 100.000 Einheiten von der CD verkaufen. Da gab es schon gewisse Vorgaben oder Vorstellungen und dann auch, was mich interessiert, was die Tournee angeht, das wird ja wahrscheinlich alles relativ professionell gelaufen sein, aber auch da muss man ja sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf den deutschen Raum oder machen noch Österreich-Schweiz dazu oder man hat die Idee, man geht jetzt 3 Jahre auf Tour oder nur 1 Jahr oder nur als Promo.
Also die, man muss verstehen, dass solche großen Labels wie die Emil Electrola wie Planwirtschaft funktionieren. Also die haben da ihr ganz klaren Konzepte, das Programm wird dann eben halt abgearbeitet. Sie machen da wirklich im Vorfeld einen Plan für die Band. Das wird mit der Band auch ein Stück weit abgestimmt. Und dann wird eben halt dieser Plan durchgezogen. Bei uns hieß es eben halt, wir machen kein Video. Wir machen einen Mitpreis-CD, das heißt, die Toulouse ist jetzt, sage ich mal, von der Länge her so konzipiert worden, dass man sagt, sie überschreitet nicht ein bestimmtes Zeitfenster, so dass es eine Vollpreis-CD wird, sondern die können wir eben halt, was weiß ich, für damals 20 D-Mark oder 25, ich weiß es nicht
viele
mehr genau.
Viele Neuerscheiner haben damals also einzuordnen, genau. So 34 Mark etwa gekostet, um die 30 Mark
genau,
und die
genau.
War 10 Mark
günstiger. Und die war dann eben halt dadurch 10 Mark günstiger und das dritte war eben halt, wir planen mit euch eine Tour, wo ihr Support von irgendeinem großen deutschen Act eben halt macht. Da war eben halt auf der einen Seite Philipp Bohr im Gespräch und wir haben uns dann aber für Bobo in the White Wooden Houses entschieden, schlicht und ergreifend, weil es aus unserer Sicht besser passte von der Stimmung her und und die Band kam ja auch sozusagen aus dem östlichen Teil der Republik. Und die Konditionen waren einfach auch die besseren. Also wir hatten da eben halt wesentlich mehr Tourdaten mit Bobo zusammen, als wir das bei Philipp Bohr gehabt hätten.
Und dann wart ihr wie lange unterwegs? Ja, nee,
wahrscheinlich. Nein, das war eine Tour im Westen, die ging so 20 Tage, würde ich sagen, und eine Tour im Osten, die ging so 20 Tage. Also so, dass man so anderthalb Monate als Support dann eben halt so unterwegs war.
Weil du sagst, ihr habt euch selber dann die Hauptband ausgesucht. War das dann auch so, dass es vom Publikum passte? Das ist ja immer der Klassiker, dass als Vorband kann es undankbar sein, dass man dann ausgebuht wird, im allerschlimmsten Falle. Aber
das wäre wahrscheinlich bei Philipp Bohr eher der Fall gewesen als jetzt bei Bobo. Also Bobo hat uns auch vorneweg in Berlin, da hat man einen Auftritt im Roten Salon damals. Und da haben uns
in der Volksbühne
genau und da haben uns Bobo dann eben auch besucht. Die ganze Band war da, soweit ich weiß, zumindest Bobo und Heise. Und die haben uns da eben halt angeguckt, was wir da so machen und waren eigentlich so ganz positiv angetan. Also die haben uns ein positives Feedback dann eben halt noch dort vor Ort gegeben und haben gesagt, hey, wir passen ganz gut zusammen. Und damit war das eigentlich auch so schon mal ein gutes Gefühl, mit denen da eben halt an den Start zu gehen.
Ist jetzt ja alles mehr als 30 Jahre her. Hast du noch Erinnerungen an die Tour? Also gibt es da
absolut.
So schöne Momente?
Ja, ja, okay. Absolut. Also es war, ich sag mal, wir waren 1991 stand ich mit Reiko irgendwie, glaube ich, bei Sugar Cubes in der Butch Cup und haben uns eben halt Sugar Cubes Björk, wird dir was sagen. Das war die erste Band von Björk. Ne, also und die haben immer in der Butch Cup gespielt.
Und Butch Cup, erklär kurz.
Also ist in Frankfurt ein ganz eingefleischter Laden.
Okay, also Butch Cup hört man immer so die Künstler und Bands, die dann 2-3 Jahre später schon noch.
Ja.
größer sind.
Und da, die haben wir uns angeguckt und da steht man dann so als gerade der, die den Band gegründet haben und ach, hier möchten wir auch irgendwann mal spielen. Und dann spielst du 2 Jahre später schon eben halt an diesem Ort und das ist natürlich unwirklich. Ne? Also dann stehst du da und denkst dir so, hey, vor 2 Jahren habe ich noch davon geträumt, hier zu stehen und dann steht man plötzlich auf der Bühne und ja, das ist schon. Ist schon, also da habe ich gute.
Wie viele Menschen werden das gewesen sein? Also sind es dann eher 10.000, eher 2.000? Also auf jeden Fall schon eine anonyme Masse, kann man sagen.
In Osten der Republik waren es mehr, weil, wie gesagt, Bobo kam ja aus dem östlichen Teil der Republik. Da waren es eher so zwischen 2.000 und 3.000 im Schnitt so pro Auftritt. Und im Westen waren es, würde ich so sagen, so 1.500 bis 2.000. Also so irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, weniger. Aber alles auf einem recht guten Niveau, wo man als Vorband natürlich sehr stark von profitiert, wenn man, sag ich mal, vor so einem Publikum da eben halt spielt.
Und ihr habt wahrscheinlich eine halbe Stunde etwa gespielt oder so. Ich weiß nicht, wie lange.
Ja, 40 Minuten tatsächlich.
40 Minuten sogar, relativ lange,
ja. Und Merch war dann auch ein Thema bei euch? Also kleine CDs wahrscheinlich, aber habt ihr irgendwie so
T-Shirts oder irgendwas? Wurde dann so organisiert, dass man dann so ein bisschen Merch. Man muss noch verstehen, das eine ist das Label und das andere ist nochmal der Verlag. Also man schließt eigentlich 2 Verträge. Man schließt einmal mit einem Plattenlabel einen Vertrag um das Musikalische drumherum und dann nochmal mit einem Verlag um das ganze Werbe drumherum. Wir waren in beiden Fällen bei der EMI. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe zu einem ganz anderen Verlag, als die Plattenfirma sitzt. Also insofern war das bei uns eben halt alles in einem Haus sozusagen.
Wir verweilen noch ganz kurz in der Konzertsituation, weil sonst habe ich die Fragen wieder vergessen, weil du gerade gesagt hast, ja, ganz unterschiedlich im Osten, ein bisschen mehr Zuschauer und Zuschauerinnen als im Westen, aber weil du vorhin ja so meintest, im anderen Zusammenhang, du bist eher so ein introvertierter Sänger und nicht für Akrobatik zuständig. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie du das als Sänger wahrgenommen hast, also schaust du dann immer, wahrscheinlich sieht man ja auch kaum was, wahrscheinlich durch die ganze Lichttechnik blickt man wahrscheinlich eher so geblendet so ins Publikum hinein. Oder ist es so, wie ich es von Vorträgen kenne, dass man sich eine Person raussucht und die einfach so anschaut und so tut, als wenn man die ganze Zeit nur zu ihr spricht?
Sowohl als auch. Also ich würde tatsächlich beschreibst du da verschiedene Szenarien. Auf der einen Seite sieht man manchmal gar nichts, ne? Dann ist das so, sagen wir mal, das Publikum eher so irgendwie so ein schwarzes Loch, wo man reinguckt. Dann haben wir aber, sage ich mal, bei unseren Auftritten immer sehr stark unser Publikum auch selber geblendet und in dem Moment guckst du dann eben halt in 1000 Gesichter und siehst dann eben halt wirklich, da musst du dir dann irgendwie so einen Fixpunkt suchen, wo du sagst, so jetzt lässt du nicht so die Blicke schweifen und auf der anderen Seite konzentrierst du dich oder versuchst du zumindest dich ja auch auf deinen Part zu konzentrieren. Man schweift aber auch, also ich kann es nur von mir beschreiben, aber man schweift ab und zu auch mal ab und denkt sich so, der guckt aber blöde und da ist eben halt ein sehr freundliches Gesicht und so weiter und so fort. Also sollte man aber nicht, also man sollte ja schon bei dem bleiben, was man da gerade macht. Aber das kommt schon vor. Also,
ja. Du hast gesagt, also wir sind jetzt ja gedanklich beim zweiten Album, wenn wir auch gleich was hören, Toulouse hast du schon gesagt und ihr habt euch eben dafür entschieden, mehr eben live da reinzustecken, beziehungsweise das Label und weniger Musikvideos, weil auch die Zeit als Viva, der Musiksender, aufgekommen ist. Und heute würde man die Entscheidung übrigens absolut nachvollziehbar finden. Damals war aber Musikvideo gerade im deutschsprachigen Raum der heiße Scheiß. Ich will jetzt darauf hinaus, Image von euch. Ne? Du hast uns im Vorfeld auch so manche Fotos gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie ihr damals gekleidet wart. Später wart ihr oft schwarz angezogen, du mit Schlips. Also habt ihr euch über sowas Gedanken gemacht? Ich meine, heute hast du jetzt einen hellen Pullover an. Das wirst du wahrscheinlich jetzt nicht, wird nicht dein Bühnenoutfit jetzt auch in der Zentrale halt zu werden, sondern man macht sich da ja schon und wahrscheinlich auch damals Gedanken, wie man nach außen visuell wirken möchte.
Also bedingt, würde ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass wir so als, sag mal, wenn man heute so Bands sieht, ich weiß nicht, kennt ihr The Hives zum Beispiel, die dann eben halt wirklich so schwarz-weiß und dann muss das eben halt alles so stimmig sein und das ist so ein Marketingkonzept. Also so ganz ausgefeilt war das bei uns nicht. Dass wir haben dann eben halt so gesagt, hier sind jetzt gerade weite Schlabberklamotten eben halt angesagt. Ich hatte damals auch mal eine Zeit lang längere Haare, sah völlig behindert aus, aber war ihm halt so ein bisschen eine Testphase. Man hat da eben halt, aber das war jetzt nicht so. Wir sind übrigens mal zu einem Konzert von Nick Cave gegangen in Tempodrom damals und sind da wirklich in Batik-Shirts aufgetaucht. Und dann hat man so uns zwischen 2.000 bis 3.000 schwarz gekleideten Leuten als Fahrpunkte wahrgenommen. Das war sehr interessant. Also sowas hat man sich dann auch mal ausgedacht, wie man so Kontraste schaffen
wie man
kann.
Dann auch auffällt. Ja, genau. Aber du hast gerade gesagt, also ihr hattet manchmal auch schwarz getragen, da hat es eher so ein bisschen so dandyhaften Look gehabt. Also Nick Cave ist dann wirklich eine Referenz oder auch Brian Ferry oder so. Ja. Aber ich höre raus, es war jetzt nicht, stand nicht so sehr im Mittelpunkt.
Nein, stand nicht so sehr im Mittelpunkt. Nein.
Wir hören jetzt vielleicht erstmal was, das ist das Schöne, dass wir im Radio ja auch Musik hören können, nicht nur über Musik sprechen. Mhm. Von der Toulouse hast du, ich glaube, den Titelsong sogar rausgesucht.
Ja, da habe ich den Titelsong, um jetzt mal so ein bisschen diese Idee des Noise Pop auch zu dokumentieren. Also die Toulouse selber ist sehr homogen in diesem Stil gehalten, war aber auch tatsächlich die einzige, die so, sag ich mal, so klar in diese Richtung geht.
Super spannend zu hören, also was du auch beschrieben hast, der Unterschied zwischen der ersten CD, zwischen dem Finden und die zweite CD dann schon diesen, Noise Sound zu haben und auch das Stimmliche finde ich, das war jetzt so auch ganz interessant zu sehen, der Unterschied zwischen dem ersten Song und dem zweiten, erkennt man doch schon recht gut.
Ja, ja.
Ist auch schön, wahrscheinlich für dich selber, die Songs zu hören. Das Album ist in dem Fall Toulouse, das zweite Green Hill Album, 32 Jahre alt. Und ich habe jetzt schon gedacht, als du es jetzt eben angekündigt hast, für dich, drei Alben habt ihr insgesamt gemacht, ist es das Lieblingsalbum, wo alles Gute zusammenkommt, kann man sagen?
Ja, also A, weil die Rahmenbedingungen, wie gesagt, dann gestimmt haben mit Harvest und unseren Betreuern da bei Harvest eben halt. Wir waren unwahrscheinlich viel in Berlin zu der Zeit auch. Wir haben eben halt, sag ich mal, ein bisschen so Berlin als zweite Heimat. Wir haben zwar in Erfurt gewohnt, aber waren eben halt viel in Berlin, weil Harvest eben halt in Berlin ansässig war. Wir haben ab und zu auch mal bei denen im Studio dann eben halt in den Büros geschlafen und so. Also das waren und wir hatten eben halt auch in Berlin, sag ich mal, viele, viele Fürsprecher, was vom Radio und so weiter und so fort. Also wir haben damals im Knark-Club zum Beispiel auf Eintritt also gespielt, weil die gesagt haben, uns ist das zu heiß und dann war die Hütte eben halt am Ende voll. Also in Berlin hatten wir da schon ganz gutes Standing dann zu der Zeit, ja.
Das ist ja auch, deswegen habe ich vorhin oder wir vorhin den Vergleich gebracht, dass ihr, es war ja jetzt kein Wettbewerb, so nach dem Motto, welche der Erfurter Bands kommt als erstes an, aber ihr seid dann, wir reden vom Jahr 1993, da schon relativ weit gewesen, also nicht nur mit schon das zweite Album und bei einem großen Label, sondern eben auch in Berlin einen Club zu füllen, da gehört ja schon was dazu. Vielleicht trotzdem, also wenn wir dir zuhören, habe ich das Gefühl, das war die Jahre 1993, 94 die schönsten Jahre in der Geschichte von Green Hill. Wir werden so ein bisschen, es wird jetzt vergilbt, ja, also die Rückblende geht los und
also ich kann immer nur wieder darauf hinweisen, ihr hört jetzt meine Meinung dazu, also die Meinung eines Mitglieds von Green Hill und ich würde das jetzt aus ganz persönlicher Sicht so beschreiben, also aus meinem Empfinden ja. Wie gesagt, wir hatten eine große Tour mit Bobo in the White Wooden Horses in verschiedensten deutschen Städten. Wir waren zweieinhalb Monate unterwegs und haben da eben halt Deutschland bespielt. Wir hatten ein tolles Team eben halt bei der Plattenfirma. Wir haben viele neue Leute kennengelernt, die uns da in irgendeiner Form dann eben halt auch Tipps gegeben haben, uns auch eben halt dann unterstützt haben in irgendeiner Form. Also das war schon, sag ich mal, es waren der Jahre, ne? Also wo man sagt so, man hat viel erfahren, man hat viel mitbekommen, man hat eben halt auch ganz neue Sachen eben halt noch so Musikbranche betreffend kennengelernt. Also es war eine gute Zeit, ja.
Und wir hören auch raus, ich fasse jetzt immer ein bisschen für Alec und mich nochmal zusammen, was wir bisher auch selber gelernt haben. Also Erfurt, ich nehme jetzt mal das Wort, war schon eine kreative Bubble in der Zeit. Ja. Aber wenn man irgendwie natürlich bundesweit was rocken wollte, es gab noch nicht den Zughafen, muss man sagen. Nee. 10 Jahre später hat man vielleicht mal angeklopft und gefragt, du, können wir hier mal aufnehmen und ein bisschen eine Platte aufnehmen. So hat es ja Clouseau dann gemacht. Man musste dann schon in die großen Städte damals gehen, das waren Berlin, Köln. Ja. Und da hat dann buchstäblich richtig die Musik gespielt.
Ja, das war jetzt eine Zusammenfassung. Also wir haben ja, wie gesagt, dann auch dann, also die Toulouse ist ja so entstanden, dass wir eine Vorproduktion gemacht haben. Da waren wir zum Beispiel im Hansa-Studio. Da haben wir dort Leute kennengelernt.
Also im alten West-Berlin, wo auch genau. Depeche Mode und David Bowie, also Depeche Mode auf jeden Fall aufgenommen haben.
Ja. Ja. Und dann eben halt im Mavic-Studio die CD aufgenommen. Da waren wir im nächsten Studio. Also haben da wieder neue Erfahrungen. Dann hatten wir einen dänischen Produzenten für die Toulouse gehabt. Der hat damals Laid Back zum Beispiel auch mitproduziert.
Ja, auch Sunshine Reggae und Bakerman,
ja, die genau, beiden großen also, Hits. Ja. Und ja, also wir haben eben halt spannende Leute kennengelernt, die in irgendeiner Form uns ja auch immer wieder irgendwie Hinweise und Tipps geben konnten. Auf der Toulouse-Tour dann mit Bobo zusammen hatten wir ein Team aus Großbritannien mit dem Tontechniker, Bühnentechniker und dem Lichtmenschen. Haben wir von denen noch wieder irgendwo Inspiration bekommen. Also das war ein ständiger Austausch mit neuen Leuten, die irgendwo schon lange in der Musikszene unterwegs waren und wir eben halt da so als Newcomer irgendwie ein bisschen immer auch, sag ich mal, mit offenen Augen und Ohren eben halt so unterwegs waren und erstmal alles aufsaugen, was man so mitnehmen kann. Ne?
Das. Und da wir gerade so bei den schönen Zeiten sind, wir hören jetzt mal einen zweiten Song von diesem Album, weil das für dich ja so rund war, ja. Und weil wir jetzt schon in die letzte halbe Stunde gehen und dann müssen wir auch, wir müssen die Frage stellen, was ist passiert, ne? Also genau. Dass die goldenen Zeiten dann irgendwann vorbei waren. Jetzt aber erstmal ein Song, den du gerne ankündigen kannst.
Ja, also das ist dann von dem Toulouse-Album der letzte Song, der heißt She und der ist dann wieder so sehr stark in diese Dream-Pop-Geschichte wie Slowdive, was wir vorhin auch dann gehört haben.
She von Green Hill, vom zweiten Green Hill Album Toulouse. Drei Alben sind insgesamt entstanden. Ihr hört weiterhin das Mixtape mit Reinhard und Elek hier auf Radio Frei, dem Freien Rundfunk Erfurt International. Und wir wandern so durch die Zeiten durch. Anlass ist die Tatsache, dass es eine einmalige Reunion von Green Hill gibt. Ursprünglich eine sechsköpfige Band, jetzt eine fünfköpfige Band. Und zwar in drei Wochen am Samstag, den 22. November in der Zentralheize in Erfurt. Es gibt noch Karten, aber wir werden am Ende der Sendung auch nochmal darauf eingehen. Bei uns zu Gast ist der Sänger von Green Hill, Frank Hillmann. Und wir haben eben so gehört, das war jetzt wieder, also wir ordnen immer so ein bisschen ein, sehr sphärisch, Dream-Pop, Noise-Pop. Und wir haben schon gesagt, das waren wirklich die goldenen Zeiten, das zweite Album. Ihr wart bei der EMI unter Label Harvest, alles war gut. Und jetzt erstmal es gibt immer den Interview-Teil, wo man so diese unangenehmen Fragen stellen muss. Also, was ist passiert, dass dann auf einmal dann immer noch ein Album entstanden ist, aber irgendwie mit der EMI sich das dann langsam entfremdet hat?
Also EMI Harvest konnte dafür nichts, weil die waren selber Opfer einer Entscheidung. Sie wurden nämlich einfach dann eben halt auch gecancelt als Label. Die Mutterfirma hat eben halt gesagt, nee, wir möchten dieses Experiment nicht weiterführen. Wir hatten zu der Zeit aber schon die Vorproduktion zum dritten Album soweit, sag ich mal, vorangetrieben, dass wir, ich meine sogar als einzige Band von Harvest dann nach Köln zur Mutterfirma eben halt übernommen wurden und durften dort quasi unser drittes Album dann im Conny Planck Studio, was natürlich auch nochmal für sich eine super Erfahrung war, eins der renommiertesten Studios hier in Deutschland, wo Kraftwerk und Ultravox und viele, viele Größen der 80er Jahre eben halt dann, 70er, 80er Jahre dann eben halt produziert haben. Und dort durften wir produzieren. Und das war, sag ich mal, Glück und Unglück in einem, weil, wie gesagt, wir hätten gerne mit Harvest das weitergeführt, weil das waren die Menschen, die uns ja gefragt haben, ob wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen, und die hätten das sicherlich und sehr gerne auch weitergemacht. In Köln waren wir da so ein bisschen, sag ich mal, wenn man es gut sagen will, eine von vielen. Ich würde es sogar so ausdrücken, dass sich da keiner so richtig für die Band dann eben halt begeistern konnte.
Und die vorhergehenden Ansprechpartner, die sind da woanders untergekommen, die waren plötzlich nicht mehr für euch zuständig.
Also Lothar Meinerzhagen war ohnehin in Köln immer schon eine große Nummer. Der hat dann wieder, sage ich mal, bestimmte Aufgabengebiete dann aus Köln dann wieder gemacht. Und die Gabi, die hat dann, sage ich mal, ein eigenes Label gegründet und hat sich da in Berlin eben halt so ein bisschen um die Techno-House-Szene da so ein bisschen gekümmert. Also die war da vom Herzen sowieso sehr stark, dann so in diese Richtung dann auch, weil Berlin war damals natürlich eine Hochburg für elektronische Musik mit unter Westbam, sag ich mal, und da war natürlich eine blühende Szene und eine blühende Landschaft, und Gabi hat sich da eben halt sehr stark dann auch so ein bisschen in diesem Bereich dann, sag ich mal, zurechtgefunden. Ne?
Habt ihr noch Kontakt?
Wir hatten lange Zeit noch Kontakt, ich nach meinem Ausstieg dann nicht mehr, nein.
Du bist also 99 ausgestiegen, können wir schon mal vorwegnehmen. Und trotzdem jetzt nochmal der Bruch mit der EMI, ihr hättet ja trotzdem theoretisch sagen können, gut, wir sind in Köln, dass ihr da ein drittes Album und insgesamt ein viertes Album für euch macht, das stand nie zur Debatte oder kam das nochmal zur Sprache?
Also wir haben das ja dann gespürt, dass es aus unserer Sicht keinen Sinn machen wird, da noch ein weiteres Album dann mit der EMI zu machen, weil wenn man ein ungeliebtes Kind ist, dann sagt man sich, nee, das bringt nichts. Und wir haben eigentlich von uns aus herangetragen, dass wir ganz gerne den Vertrag auflösen würden, und man ist dem auch dann entgegengekommen und hat gesagt, also man hätte uns auch auf Eis legen können, insofern war das, sag ich mal, ganz nette Geste.
Ihr wolltet da raus quasi aus dem Vertrag.
Wir wollten raus aus dem Vertrag. Wir hätten ja sonst noch weitere Platten machen müssen und man hätte sie aber immer wieder ablehnen können. Das hätte dann uns daran gehindert, einen anderen Plattenvertrag zu machen, und es wäre trotzdem nicht zu einer Veröffentlichung gekommen. Das war ja genau dieser Knebelvertrag, den wir da unterschrieben. Der hätte das möglich gemacht, aber EMI war in dem Punkt fair und hat gesagt, wir lassen euch da raus aus dem Vertrag, und damit ist die Sache dann eben halt auch erledigt. Genau.
Kommen wir mal künstlerisch zum dritten Album, was ihr dann noch für die EMI gemacht habt. Pigs Might Fly, 1994 erschienen. Und du hast eben gerade gesagt, Berlin, damals die Hochburg der Elektroszene, und wir haben immer von Einflüssen gesprochen. Ist denn Elektro komplett an euch vorbeigegangen? Offenkundig ja nicht ganz, weil es gibt wohl Songs, hast du uns gesagt, die spiegeln so ein bisschen so die zumindest elektronischen Techno-Einflüsse so ein bisschen wieder. Ja.
Also es ist auch wieder meine Sicht, die Scham war ein Findungsprojekt, die Toulouse, also erste Album, die Toulouse war so, sag mal, diese homogene Geschichte, wo der Sound irgendwo in sich geschlossen war. Und die Pigs, würde ich auch sagen, das war die nächste Findungsphase. Also was wollen wir jetzt nach Dream Pop so machen? Weil Dream Pop war so ein bisschen für uns auserzählt. Also das war so ein bisschen das Gefühl, wir können nicht noch ein zweites Toulouse-Album machen. Und jetzt waren eben halt viele Einflüsse zu der Zeit, eben halt Grunge war eben halt eine, was dein Co-Moderator eben halt schon gesagt hat, was ihn so ein bisschen eben halt begleitet hat. Und die zweite große Geschichte war eben halt in Deutschland auf jeden Fall Techno. Und das ist natürlich auch nicht an uns vorbeigegangen. Und wir haben ganz im Gegenteil, wir haben, großes Interesse an dieser Bewegung und an diesen Sound gehabt und haben konsequenterweise, würde ich mal behaupten, das dann auch in dem nächsten Album dann auch wiedergespiegelt.
Und da hast du auch einen Song rausgesucht, der auch Single geworden ist, Turkish Honey, türkischer Honig. Warst du übrigens, wenn wir dich jetzt als erste Quelle hier haben, ist ja immer die Frage, die Vorab-Single, heute spielt sowas, glaube ich, nicht mehr so die Rolle, aber damals war es immer ganz wichtig, welches Lied aus dem nächsten Album wird als erstes ausgekoppelt? Ja. Gab es da lange Diskussionen oder habt ihr euch schnell einigen können, weil der Song eben so anders klang als alles, was bisher von Green Hill gewesen ist?
Ich denke mal, dass würde jetzt nicht zu 100% jetzt sagen, dass ich es noch weiß, aber ich glaube, das war eine recht eindeutige und schnelle Entscheidung, dass wir das eben halt auskoppeln. Und Helmut Zerlitt hat ja, sage ich mal, da an diesem Song mitgewirkt, hat, sage ich mal, das ganze Programming da gemacht, bekannt aus
Musiker aus Harald Schmidt Show, war der Bandleader lange Zeit.
Und der hat uns das eben halt, sage ich mal, die technische Seite des Samplings und so dann eben halt zur Verfügung gestellt, hat das vorproduziert und wir haben dann eben halt, sagen wir mal, die Verfeinerung dann gemacht.
Jetzt hören wir uns mal den Song auch an.
Ja.
Alex, da fliegt mir doch fast der Kaffee aus der Hand. Ja,
das ist die Kopfhörer.
Das ist Green Hill, die eben noch so bezaubernd sphärisch waren, jetzt auf einmal Underworld, dann so Technoid
Underworld.
Nur Spaß. Unser Gast Frank
Hillmann. Aber zeigt ja den Zeitgeist, ne? Also die Einflüsse, musikalischen Einflüsse. Ja.
Also wir hatten das erst so Breakbeat-mäßig geplant, ursprünglich so in der Vorproduktion, und dann, wie gesagt, haben wir gedacht, lass uns doch mal richtig einen Hau drauf, Rhythmus da irgendwie drauflegen, und das ist bei rausgekommen, und das durchzieht aber jetzt nicht das ganze Album, also das war jetzt so auch, sag ich mal, ist ein sehr experimentelles Album. Wir haben natürlich auch noch so ein bisschen diese Dream-Pop-Shoegaze-Geschichten auch auf dem Album noch hinterlassen, aber es ist eben halt abwechslungsreicher, sind verschiedene andere Einflüsse dann noch dazugekommen. Wir haben uns da ein bisschen ausgetobt und ausprobiert Und um sozusagen eine weitere Ära dann eben halt einzuleiten, um dann eben halt zu gucken, wo geht die Reise hin. Wir haben ja danach noch eine Single veröffentlicht mit Beam Me Up. Und da sind ja auch noch elektronische Einflüsse drin geblieben. Also wir haben das dann sozusagen auch ein bisschen weitergeführt.
Ja. Du hast gerade gesagt, dass wo die Reise hingeht, das passt ja ganz gut. Wir können es ja mal ein bisschen zusammenfassen. Also die Kernzeit von Green Hill war 1990, Gründungsjahr. Und 1999 bist du dann ausgestiegen. Also 9 Jahre gab es die Band. Mhm. Es gab dann schon eine Reunion 2010, vor 15 Jahren. Jetzt gibt es nochmal eine. Und dann ging es aber natürlich musikalisch trotzdem für dich insofern weiter, dass du ja weiter Musik gehört hast. Und wir haben ja heute auch viel versucht, Einflüsse einzuordnen. Es begann alles Mitte der 80er Jahre, als du noch jugendlich warst. Wir haben heute so Begrifflichkeiten gehört wie Noise Pop, Shoegaze, hast du gerade gesagt. Also im Grunde so Indie-Rock, aber mit verzerrten Gitarren, sphärisch, Wall of Sound, alles so Begriffe gefallen. Wie ging es dann in den Nullerjahren, wenn man jetzt musikalisch, du bist ja jemand, der musikalisch das weiter beobachtet, weiter. Also du hast uns im Vorfeld so Stichpunkte gegeben. Chillwave ist ein Genre. Ist das auch nochmal eine Fortführung dieses melancholischen Noise Pop?
Es war interessant. Also in den Nullerjahren kam das plötzlich dann wieder auf. Also Sigur Rós wird euch sicherlich was sagen. Die isländische Band hat, sag ich mal, sehr stark sich auch diesem Sound gewidmet. Mew, eine dänische Band, die unwahrscheinlich interessant war, eben halt. Es gab verschiedene Bands in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren gab es dann auch aus dem Elektronikbereich plötzlich Leute, die gesagt haben, hey, das ist eigentlich so dieses Sphärische, dieses lass doch das mal mit elektronischer Musik dann auch nachstellen. Und da ist tatsächlich so Anfang der Zehnerjahre so ein Begriff gefallen, der hieß Chillwave, hat eben halt diesen Noise und sphärischen Sound so ein bisschen aus diesem Noise-Pop-Bereich aufgenommen, hat aber das noch mit elektronischen Beats dann unterlegt. Es waren interessanterweise auch eher DJs, die sowas dann eben halt gemacht haben, wie Teen Days, Blackbird und Washed Out, und gab verschiedene Leute, die das eben halt dann so sag ich mal, für sich entdeckt haben, dieses Sphärische zu kombinieren mit elektronischen Sounds.
Da kommen wir jetzt vielleicht zu einer ganz allgemeinen Frage, die wir uns alle dreimal so stellen können. Wir sind, ich nehme es uns mal als eine Altersgruppe, und zwar nämlich die Frage, ob dann, du hast gesagt, Chillwave gab es dann, ob das immer weitergeht, wenn man es noch allgemeiner fasst, mit musikalischen Entwicklungen, oder befinden wir uns eher in so einer Retro-Schleife, wo man immer wieder auf Altbekanntes zurückgreift? Ich meine, ihr profitiert ja auch davon, dass es ein 90er-Jahre-Retro gibt, muss man ja auch sagen. Ja. Also wie beobachten wir das? Fangen wir mal bei dir an.
Also ich glaube, wie hieß denn der noch? Simon Reynolds, glaube ich. Simon Reynolds hat ja mal so ein Buch geschrieben, Retromania. Ich habe mir das durchgelesen. Er hat da so einen recht kulturpessimistischen Blick so auf die Musikentwicklung genommen, der schon in den Nullerjahren eigentlich die Zeit sieht, wo es eigentlich nur noch immer wieder eine Wiederholung von Themen und sowas gibt. Ich sehe das nicht ganz so kritisch. Aber es ist schon, sag ich mal, auch für mein Empfinden so, dass das sehr stark eben halt eine Rückbesinnung auf das, was gab es schon mal irgendwann und wie kann ich das nochmal sozusagen nochmal neu verwerten, und da sind wir auch noch bei einem Begriff. Es geht eben halt heute auch viel um, noch viel stärker um Vermarktung, also sprich auch schon vom Künstler ausgehend, ja, der viel stärkeren Blick auf dieses Feedback, was ich vorhin mal beschrieben habe, wo ich gesagt habe, es stand ja bei uns nicht auf den Plakaten, ob das einer gut findet oder nicht. Heute hast du unmittelbar dieses Feedback sofort, ja, ob das eben halt deine Community annimmt und oder nicht, ja, und du kannst dich eben halt nicht mehr in so eine Bubble begeben, wo du sagst, mich interessiert das Feedback von außen nicht, das funktioniert kaum. Und wenn du es machen würdest, dann ist die Zeit so schnelllebig, dass das, wo du sagst, ich habe hier so einen gewissen Status quo, das morgen vielleicht schon wieder überholt ist. Und also es ist, sagen wir mal, sehr schwierig heutzutage so zu agieren, wie wir das damals gemacht haben.
Dann schließt sich an, hast du ja auch die Frage gestellt, weil jetzt der Zentralheizer tretet ja mit Bands aus den nächsten Generationen auf, ohne Eva und Buckwheats. Ja. Das wahrscheinlich automatisch vergleicht dann mit sich selbst, wenn man dann Leute sieht, die eigentlich in eurem Alter von damals sind. Da hast du uns ja auch gesagt, da warst du eher überrascht, wie professionell das alles schon für das Alter klingt. Das klingt jetzt wieder so altersweise schon, aber das hast du ja positiv gemacht. Ja,
mir ist das damals bei Giant Rooks eben halt aufgefallen, die ich 2019 in Jena in der Kulturarena gesehen habe.
Simply fantastic.
Genau, in der Kulturarena. Und ich meine, die waren zu der Zeit so Anfang 20, wenn überhaupt, und haben da irgendwie ein Set runtergespielt, wo ich gedacht habe, wie geht das? Also seit wann spielen die zusammen? Also die gab es auch schon eine Weile, aber ich war sehr überrascht, wie professionell das alles so vonstatten ging.
Jetzt die letzte Nostalgiefrage meinerseits aus. Denkst du manchmal so, es ist, glaube ich, ganz schön, jetzt so eher wie so Klassentreffen zu haben, diese Reunions. Mhm. Bist du ganz froh, dass du heute nicht mehr in diesem Zirkus steckst? Weil damals stecktest oder ihr ja alle mittendrin in den frühen 90ern, haben wir ja sehr ausführlich gesprochen, weil heute ja eben genau diese Regeln gelten würden. Heute würde es wirklich darum gehen, wie kommt ihr bei Insta rüber, Image ist alles und so weiter. Das sind ja heute andere Vorzeichen, wie du gerade beschrieben hast.
Aber das ist, sag ich mal, das ist jetzt sicherlich alter weiser Mannweisheit. Also ich würde jetzt aus meiner Sicht heute nicht mehr das machen wollen, so mit diesen Bedingungen, die heute existieren, weil ich mir dann eben halt diese Bubble fehlen würde. Einfach zu sagen, ich ziehe mich zurück, ich mache einfach nur das Ding, was ich machen will und schieße das dann raus und gucke, was passiert. Also ich glaube, das funktioniert heute nicht.
Dann sagen wir jetzt nochmal die wichtigen Fakten, Alec. Ne?
Also wir sind auf jeden Fall. Nochmal zur Wiederholung. Ich freue mich drauf und ich bin gespannt in der Zentralheize. Und das wird wahrscheinlich eine Reunion. Es werden, glaube ich, viele Gäste da sein aus der Erfurter Bubble, aber wahrscheinlich auch umzu, aber eben gerade aus der Zeit. Insofern wird es ein kleines Klassentreffen werden. Mit Green Hill, mit Buckwheats und mit ohne Eva und
Liebe Grüße nach Leipzig an The Cane. So, die kommen nämlich auch.